Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Und lebt, wo andere Leute Urlaub machen. Das ist einfach ein Privileg, das ihr habt. Aber nicht nur deswegen komme ich gerne hierher, sondern auch, weil so viele Menschen da sind, die eine große Leidenschaft haben für die Sache Gottes. Das finde ich super. Das sehe ich zum Beispiel, wenn ich diese ganzen Aufbauten völlig verrückt, was ihr da, also das ist schon crazy. Aber ich sehe es auch daran, dass wenn ich zum Predigen hierher komme, dass ich im Vorfeld Mails kriege, was ich predigen und nicht predigen soll. Aus euren Reihen. Das ist auch interessant. Das zeigt mir, dass da Leute sind, die haben einfach eine Leidenschaft dafür, dass das gut wird, dass das wirklich gut wird, dass Gott hier zum Zug kommt. Und das finde ich super. Ich habe euch einen Merksatz mitgebracht, der mir wichtig geworden ist in der Vorbereitung auf diese Predigt, die ich euch heute mitgeben will und auch aus der Bibel begründen will. Der ist ganz einfach und doch super tief. Gott sagt nie Nein zu einem Gebet, das das Ziel hat, Ja zu seiner Herrlichkeit zu sagen. Gott sagt nie Nein zu einem Gebet, was das Ziel hat, Ja zu seiner Herrlichkeit zu sagen. Das ist ein steiler Satz, ich will ihn versuchen zu begründen. Ich habe euch einen ganz tiefen, theologisch gewichtigen Bibeltext mitgebracht. Den lese ich euch mal vor, aus dem ersten Chronikbuch im Alten Testament, ziemlich am Anfang von der Bibel. Ich lese ab Vers 1. Die Söhne Judas waren Perez, Hezron, Karmi, Hur und Schobal. Reaja aber, der Sohn Schobals, zeugte Jahat. Jahat zeugte Ahumai und Lahat. Das sind die Geschlechter der Zoratiter. Und dies sind die Söhne des Vaters Etams. Jezreel, Jishma, Jidbash und ihre Schwester hieß Hatzlelponi. Wer gerade schwanger ist und Namen sucht noch. Und Pnuel, der Vater Gedors und Eser, der Vater Huschas. Das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der Ephrata, des Vaters Bethlehem. Aschur aber, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen, Hela und Naara, und Naara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und den Ahashtarida. Das sind die Söhne Naaras, aber die Söhne Helas waren Zeret, Zoha, Etnan und Koz. Koz aber zeugte Anub und Zobeba. Die Geschlechter Harhels, des Sohnes Harums, sind Jabetz. Sind ihr noch da? Ich kenne so viele Leute, die beim Bibellesen aufhören an dieser Stelle. Vielleicht kennt ihr auch so Leute, die sagen, jetzt fange ich mal an, Bibel zu lesen. Und dann lesen sie und lesen sie und dann kommen sie irgendwann an so eine Stelle und sagen, okay, fang nochmal von vorne an. So, das sind Sachen, die kicken uns raus. Und doch sind sie super wichtig. Nicht nur, aber auch wegen dem, was jetzt kommt. Hört die nächsten Verse an, um die soll es nachher gehen. Jabetz war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabetz, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabetz rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtetest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Kelub aber, der Bruder Schuhas, zeugte Mehir, der ist der Vater Eshtons, Eshton aber zeugte, und dann geht es gerade so weiter. Ist so verrückt. So eine Story mitten in so einer Abfolge von, weiß auch nicht, wie wenn ihr ins Archiv hier geht, nach Steinen rein und mal die Stammbäume ausleiht und die halt mal runterrattert, wer alles hier im Wiesental gewohnt hat und wen gezeugt hat und wo. Keine Ahnung, wie spannend kann denn sowas sein? Und doch sind die Geschlechtsregister oder Genealogien, wie das genannt wird, sind die unglaublich wertvoll für uns heute und nicht nur für uns, sondern auch für euch, für den KFC sind sie wertvoll. Es ist nämlich nicht einfach nur eine Auflistung, wer hat denn eigentlich, wer ist der Papa von wem und wer hat wen gekriegt oder so, sondern mit diesen Geschlechtsregistern werden Sachen begründet. Zum einen wird begründet, was passiert eigentlich in den Zeiträumen in der Bibel, wo wir keine Ahnung haben, was da eigentlich lief, wo keine Story ist. Kommt die nächste Person aus dem Nichts? Nein, die kommt nicht aus dem Nichts. Da gab es wieder ganze Reihen von Familien und dann kommt wieder der. Außerdem gibt es bestimmte Schlüsselpersonen, die damit legitimiert werden. Denkt man nur an Mose, war wichtig, aus welchem Stamm der kommt. Oder Aaron, noch viel wichtiger, dass er aus dem Stamm von den Leviten kommt, damit das Priestergeschlecht bei den Israeliten eben aus dem Stamm Levi kommt. Oder Jesus, damit die ganzen Verheißungen im Alten Testament, dass das doch ein Nachkomme von David sein muss, aus dem Stamm Juda. Das muss man ja irgendwie beweisen. Und das beweisen diese Listen. Die zeigen, dass das stimmt. Dass er ein legitimer Königsthron-Nachfolger ist. Aber sie demonstrieren auch noch was anderes. Sie demonstrieren nämlich auch die Universalität oder Universalität des Heils, dass jeder gemeint ist, was wir vorher schon mal gehört haben. Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Ich mache das mal hier rein, damit ich nicht rumklipse, falls ich das bin. So. Weil wir haben zum Beispiel im Stammbaum von Jesu ganz ungewöhnlich eine ganze Reihe von Frauen, manche davon Prostituierte, ja nicht gerade ein ehrenhafter Beruf oder so, die alle mit drin sind. Ausländer, ganz schlimm für die damalige Zeit und Kultur, alles mit drin. Gott will am Ende alle. Wir könnten ultra viel lernen aus den Geschlechtsregistern, vor allem, wie treu Gott ist, auch über Generationen hinweg. Und da kommt ihr ins Spiel mit dem KFC. Allein schon ohne diesen kleine Story, die da reingepackt ist, könntet ihr ultra viel mitnehmen für euch. Wenn ihr nächste Woche hier rausgeht und den Kindern von Jesus erzählt, dann ist es kein Mythos, kein Märchen. Das ist geschichtliche Wahrheit, geschichtliche Tatsachen. Die werden mit diesen Aufzählungen begründet, damit jeder nachvollziehen kann, das war wirklich so. Das ist damals wirklich so und so und so passiert. Das könnt ihr mitnehmen. Aber auch, dass Gott so ganz normale Leute nimmt, deren man später nur noch den Namen kennt. Wer weiß schon, ich sage es einmal, wer Elfriede Klaus ist oder so, ne? Wer weiß das schon? Ein paar von euch, 25 Jahren weiß es niemand mehr vielleicht. Ich sehe Namen in irgendeinem Archiv. Die hat hier was auf die Beine gestellt. Gott nimmt ganz normale Leute, dich nimmt er und baut mit dir sein Reich. Und vor allem auch, was wir mit diesen Geschlechtsregistern lernen können, Gott denkt in ganz anderen Zeiträumen als wir, oder? Wir sind so ein bisschen businessgetrieben. Wir ziehen was hoch, wir gründen was, kleines Start-up und dann wird es hochskaliert und dann geht es durch die Decke. Können wir es noch monetarisieren, ein bisschen besser pimpen und so und fertig. So ist Gott überhaupt nicht. Er hat ultra viel Zeit. Er kann über Geschlechter hinweg, über Generationen hinweg seinen Plan entfalten. Und so gibt es bestimmt bei euch auch eine Geschichte, eine Storyline, wie ihr selber Jesus kennengelernt habt, die vielleicht schon über Generationen geht. Ja, zumindest meine Familiengeschichte geht über Generationen. Und ich lerne das immer wieder neu, wie krass Gott ist. Gerade in Durlach, in der Gemeinde, in der ich sonst sonntags bin, wenn ich nicht unterwegs bin wie hier, gehe ich da vor Ort in die Gemeinde. Und da ist gerade seit einiger Zeit eine Familie mit zwei Kindern, kommt bei uns in Gottesdienst. Sie haben sich einen Glaubenskurs angemeldet, die sind da voll mit dabei. Die sind so in meinem Alter etwa. Die sind irgendwie 40 Jahre in keine Kirche gegangen. Aber früher mal war er in der Jungschar vom AB, der Mann. Und jetzt hat er Kinder, jetzt erinnert er sich dran. Und auf einmal versucht er, den Gott seiner Kindheit wieder zu suchen. Gott denkt in anderen Zeiträumen als wir, manchmal über Generationen hinweg. Sogar in Karlsruhe, will ich jetzt mal für euch nur sagen, sogar in Karlsruhe treffe ich Leute, die sich umschauen und sagen, hey, kann ich mal bei euch reingucken? Ich war als Kind in Steinen beim AB, beim KFC. Und das fand ich so cool. Und jetzt habe ich ein kleines Kind, ich würde gerne, auch, dass das sowas erlebt. Gibt es bei euch auch sowas? Gott hat ganz andere Zeiträume. Wenn ihr nächste Woche da rausgeht, dann geht in diesem Wissen, dass Gott ganz anders unterwegs ist, als wir in seinem Denken. Der denkt nicht so kurzfristig. Allein das wird schon reichen. Aber dann ist in dieses Geschlechtsregister, diese vielen Namen, sind diese wunderbaren zwei Verse, das Gebet dieses Jabez eingebettet. Das mal vor 30 Jahren hat es voll den Hype gehabt, dieses Gebet. Und ich habe es deswegen immer gescheut, darüber zu predigen. Predige das erste Mal darüber, weil ich immer dachte, das war damals so ein Ding. So, da habe ich keinen Bock drauf gehabt, was die Leute daraus gemacht haben. Aber es ist sowas Cooles, was hier steht. Dass wir es uns mal nochmal in Erinnerung rufen müssen, weil es drückt genau das aus. Gott sagt nicht Nein zu einem Gebet, das das Ziel hat, Ja zu seiner Herrlichkeit zu sagen. Ich lese nochmal diese zwei Verse ab Vers 9, 1. Chronik 4. Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere und Gott ließ kommen, worum er bat. Vier Bitten und eine Antwort. Ganz einfach, ganz easy. Locker nachzumachen für jeden von euch. Ein völliger Normal und nie wieder hat man von diesem Mann gehört. Das ist das Einzige, was über den steht. Der ist wieder in der Versenkung verschwunden, der Geschichte. Aber es war offensichtlich, diese Haltung, diese Glaubenshaltung, die der hatte, war so wichtig für Gott, dass er diese zwei Verse mit drin haben wollte in der Bibel, damit du und ich, damit wir was von diesem Spirit, von diesem, ja, was den so getrieben hat, mitnehmen. Und ich hoffe, du wirst da angesteckt davon. Sein Name bedeutet Schmerz oder Kummer und es wird ja auch erklärt, weil seine Mutter wohl ziemlich Schmerzen hatte bei der Geburt. Also haben wir, ich habe das jetzt ja schon 10-mal durch im Kreißsaal, beziehungsweise nur meine Frau, sie schüttelt gerade schon den Kopf, hat es 10-mal durch, ich nur 9-mal, bei Corona durfte ich nicht mit rein. Ja, aber 9-mal habe ich es durch, 10-mal haben wir es zusammen durch. Schmerzen gehören dazu, aber das muss offensichtlich so auffällig schmerzhaft gewesen sein, dass sie ihnen sogar einen Namen gegeben hat. So wie wenn ihr euer Kind nennen würdet, keine Ahnung, ewig Leid oder tiefe Trauer oder so. Ich weiß nicht, es ist kein cooler Name eigentlich. Erinnert einen das ganze Leben dran, ich bin ein Problem für meine Mama gewesen. Ja. So heißt er. Und deswegen umso genialer, was für ein Glaubensleben er genommen hat. Mitten in 500 Namen, die aufgelistet werden oder noch mehr, schiebt Gott diese zwei Verse ein von diesem No-Name, nicht No-Name, von diesem Schmerzname, um das zu zeigen, was diese Haltung, wie wichtig ihm diese Haltung ist. Der war überhaupt kein Superheld, aber er glaubt an den superheldenhaften Gott. Und da lernen wir etwas mit diesen 4 Bitten, und das will ich euch mitgeben, diese 4 Bitten zu beten diese Woche und vielleicht Jabez-Gebetsgruppen zu gründen, wo ihr dieses Gebet vor euch und mit euch tragt, um das zu erwarten, was er erwartet hat. Als erstes bittet er um Segen. Ach, dass du mich segnetest. Und leider kommt das jetzt im Deutschen nicht ganz so gut raus, weil das hört sich so ein bisschen an für uns, wenn wir es lesen, ah, ich meine mich, mir, Herr, segne diese 4. Hauptsache ich, ach, dass du mich segnest. Der Schwerpunkt hier ist, ach, dass du mich segnetest. Du sollst mich segnen, sonst niemand. Gott. Vielleicht war er ein erfolgreicher Mensch, hat alle möglichen, sag ich mal, Aktien irgendwo gehabt, hat alles gehabt, was er wollte und hat gemerkt, wie das alles ihn irgendwie reißt und er wollte, dass es ihm doch nur um Gott geht. Du sollst mich segnen. Ich will meinen Segen von dir erwarten. Niemand sonst soll mich segnen. Jabez wollte mehr von Gott. Es wird deutlich, er hat so eine Sehnsucht gehabt, mehr von Gott zu haben. Hast du auch so eine Sehnsucht, mehr von Gott zu haben, wie so ein Kind, was zu seinem Vater sagt, Papa, ich will dich noch besser unterstützen in der Arbeit. Kannst du mir noch ein besseres Werkzeug geben, dass ich noch mehr arbeiten kann, noch mehr Gas geben kann? Mir ist es wichtig. John Piper, einer der einflussreichsten Theologen unserer Zeit aus Amerika, der drückt es mal in seinem Konzept des christlichen Hedonismus so aus. Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir ihn am meisten genießen. Je mehr wir ihn genießen, desto mehr verherrlicht es Gott. Je mehr du von Gott willst, das ist nicht selbstsüchtig, sondern das macht Gott groß. Kann euer Gebet diese Woche sein, Gott, mehr von dir. Manchmal beten wir so, bitte mehr Kinder, die kommen sollen, mehr Bekehrungen, die wir nachher aufweisen können, mehr von und, ne? Mehr von dir, Gott. Ich möchte so sehr, dass du mich segnest. Dieses Gebet ist absolut im Willen Gottes. Bete das. Nicht nur für schönes Wetter und all diese Dinge, die auch wichtig sind. Die Bitte um Segen. Dann die Bitte um Einfluss ist das Zweite, was er bittet. Sehr groß. Weite meine Grenzen. Und da geht es nicht irgendwie, dass er sein Business nach oben skalieren kann, möglichst großen Einfluss hat und noch mehr Kohle verdienen kann. Nein, er wollte, dass Gottes Einfluss durch ihn größer wird. Warum? Wir befinden uns hier in einem Chronikbuch. Das heißt, es ist eine ganze Ecke Zeit vergangen, seitdem Gott mit Abraham, Isaac und Jakob, den Erzvätern, unterwegs war, denen er ja die Verheißung gegeben hat. Das ist das Land, euer Raum. Den nehmt ein, das weite Land. Und sie haben es nicht geschafft. Da sind immer Sachen übrig geblieben. Die haben das nicht alles einnehmen können. Und nun kommt dieser glaubensstarke Mann und sagt, Gott, du hast es doch versprochen. Du hast es versprochen. Bitte weite meinen Raum. Auch die Bereiche, die wir noch nicht einnehmen konnten, die bisher uns geistlich verschlossen waren, mach du sie auf. Wir wollen sie in deinem Namen einnehmen. Wie cool wäre das, wenn ihr so reingeht, indem ihr euch auf die Verheißung Gottes stellt und das erbittet, dass Gott eure Grenzen sprengt, ihr nochmal ein ganz anderes Level an Einfluss gewinnt, geistlich in dieser Region. In Gottes Willen, nicht um euretwillen. Dazu muss ich wissen, was Gott will. Und wir haben vorher gerade einen Vers gehört aus der Bibel. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und wir könnten noch mehr solche Verse aufzählen, die das betonen. Petrus zum Beispiel in seinem Brief sagt am Anfang, Gott will nicht, dass eines dieser Kleinsten verloren geht. Oder Jesus in Matthäus 18 macht eine Lektion, wo er die Kinder sogar als Vorbild nimmt und sagt, die Kinder haben einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen. Deswegen meine Aufforderung an euch, die ihr da seid und vielleicht in der Bibel noch nicht so viel unterwegs seid, tragt doch mal zusammen, welche Verheißungen Gottes in der Bibel auf diese Woche, auf euren Auftrag, auf eure Herausforderungen, der drin steht, hinweisen und die Gottes Willen ausdrücken für diese Zeit. Und dann stellt euch drauf und sagt: Gott, mach den Raum auf, mehr von dir. Wir wollen das einnehmen, was wir bisher noch nicht eingenommen haben. Wir wollen nicht, dass eins dieser Kinder heimgeht und dich nicht kennengelernt hat, weil du es nicht willst. Nicht, weil wir gerne was vorweisen wollen. Das ist das, was wir von Jabes lernen können. Er stellt sich auf diese Verheißung, die viele, viele Jahre vorher seinen Vorfahren gegeben wurden, wo der Wille Gottes zum Ausdruck kommt. Größere Grenzen für größere Herrlichkeit Gottes. Wo kannst du um eine geistliche Ausweitung deines Einflussbereiches beten? Nicht nur für diese Woche, das auch, aber vielleicht auch in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Straße, in deinem Dorf. Das ist im Willen Gottes. Und das Dritte, die dritte Bitte hier, die Bitte um die Gegenwart, dass doch deine Hand mit mir sei. Die Hand symbolisiert im Alten Testament, im Hebräischen Denken, die Macht, sagen wir ja noch. Also das steht jetzt nicht in meiner Hand, ob nächste Woche schönes Wetter oder wie. Das haben wir nicht in der Hand. Das hat sich bis heute durchgezogen, diese ganzen Redewendungen, die zeigen, Hand heißt Macht. Dass deine Hand mit mir sei, heißt, dass ich auf deine Macht vertrauen will. Ich vertraue nur auf deine Macht und nicht auf meine Macht. Gottes Hand symbolisiert Fürsorge, Führung, Vollmacht. Und indem er das bittet, dass deine Hand mit mir sei, gibt er sich voll in die Abhängigkeit von Gott. Ihr habt als Mitarbeiter hier in der nächsten Woche so wenig in der Hand, um es mal zu sagen. Ich will damit nicht eure gute Administration und Vorbereitung. Ich kann nicht die Hälfte von dem durchdenken, was ihr organisiert habt. Aber ihr habt so vieles nicht in der Hand, was wesentlich ist. Ob die Kinder kommen, wir haben es schon vorher gehört. Ob die Leute euch super finden oder ob ihr nachher einen Shitstorm in den Medien erlebt. Ihr habt es nicht in der Hand, ob das Wetter mitspielt, sodass es passt für euch. Ob eure Mitarbeiter gesund bleiben oder alle krank sind und nachher die Omis und Opis an den Start müssen nächste Woche. Ihr habt nicht in der Hand, dass irgendwas passiert in dem Herzen von irgendjemand. So wenig habt ihr in der Hand, aber in Gottes Hand ist das alles. Und deswegen erwartet alles von ihm und sagt und betet es einfach nach: Gott, dass deine Hand mit uns sei. Dass doch deine Hand nächste Woche mit uns sei. Dass ihr das auch praktisch macht wie ein Kind, was im Menschengewühl, ich habe das ja letztes Jahr hier erlebt mit meinen Kindern, wo meine kleinen Kinder dann zu mir kommen und schnell meine Hand nehmen, weil es ihnen einfach zu viel ist, lauter Füße vor dem Gesicht. Ja, dann brauchen die einfach die Hand eines Größeren. Und so kann es uns auch manchmal gehen. Ne? Gestern waren wir auf einer Hochzeit, da habe ich ein junges Ehepaar trauen dürfen bei uns in der Gegend. Und da ist unsere Tochter, die war dabei, 2 Jahre alt. Und der ist auch manchmal so gegangen. Dann ist er einfach so an mich hingestanden, hat meine Hand genommen. Ich gemerkt, okay, fühlt sich unwohl. Einfach alles unübersichtlich. Sie findet sich nicht mehr zurecht. Und so geht es uns doch oft auch. Aber es ist auch super, zu sehen, wie Gott uns damit dich mit reinnehmen will in seine Arbeit. Wir haben einen Sohn, 5 Jahre alt, Luke. Das ist ein mächtiger Mann. Ne? Der hat mit mir jetzt in den Ferienzeiten immer wieder mal gesagt: Papa, was schaffen wir heute wieder, wir Männer? Und dann sind wir rausgegangen in den Garten, haben das große Werkzeug ausgepackt. Also ich und er hat so einen Schäufel in der Hand gehabt. Ne? Und dann sagt er fertig: Was wir wieder geschafft haben, Papa. Oder morgen machen wir wieder was. Da staunen die Mädels. Ja, so sind wir manchmal unterwegs im kleinen Schäufel und sagen: Gott, was wir alles geleistet haben diese Woche, oder? Ja, wenn wir wissen, wer wirklich die Hand im Spiel hat. Das ist gut zu wissen. Als Kind ist es okay, dass du keine Ahnung hast, wer das Eigentliche macht. Aber ihr als mündige Nachfolger Jesu, ihr wisst, wer seine Hand im Spiel haben muss nächste Woche. Und da betet drum, dass Gott seine Hand im Spiel hat. So wie Jabez das gebetet hat, dass deine Hand mit mir sei. Die vierte Bitte. Und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Mach doch bitte, dass mich kein Übel bekümmere. Da geht es nicht drum, bitte, gesund sein ist alles oder sowas. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern auch hier geht es um die Bitte vor Schutz vor zerstörerischem Einfluss in der Sphäre Gottes. Er stellt sich mit seinem gesamten Gebet eigentlich auf die Verheißung Gottes, die Gott seinen Vorfahren gegeben hat und sagt: Gott, bitte lass nicht zu, dass jemand dein Werk zerstöre. Es ist das, was Jesus später aufgreift im Vaterunser und bittet: und befreie uns von dem Bösen oder bewahre uns von dem Bösen, erlöse uns von dem Bösen. Das ist ja auch keine egoistische Bitte, sondern einfach, hey Gott, stell uns in deinen Schutzbereich geistlich gesehen. Ich will von dir bedeckt sein. Du sollst deine Hand über mir halten. Nicht, dass man wie ein Soldat darum bittet, weniger Kampf zu haben, sondern eine bessere Rüstung. Gott, rüste mich aus für das, was kommt. Das könnt ihr bitten nächste Woche. Gott, rüste mich aus für das, was kommt. Ich habe keine Ahnung, was für Fragen mir die Kinder stellen oder ob die Eltern mich dumm angehen oder ob ein Kind mit gebrochenem Bein auf einmal da liegt oder ein Herzinfarkt jemand hat. Was weiß ich, was kommt. Aber du weißt es. Du kennst das Mögliche. Du kennst das Wirkliche. Du kennst einfach alles. Gestern, heute und morgen. Bitte, nimm das alles in deine Hand. Vor welchem Übel brauchst du Bewahrung? Was ist das Übel in deinem Leben, das Gottes Werk hindern könnte oder in der nächsten Woche? Wo könnte Gottes Einfluss in deinem Bereich geschmälert werden? Identifizier das und dann bete darum, dass Gott dieses Übel nicht zulässt. 4 Bitten, die eigentlich gigantisch sind und die ihr in der nächsten Woche beten könntet. Ihr könntet zu 2, zu 3, und ich habe es auch gelesen, zum Teil habt ihr ja auch so Gebetsunterstützungsgruppen, ihr könntet wirklich so euch treffen oder auch ihr Mitarbeiter mal am Abend oder so zusammenstehen und beten und sagen, komm, lass uns mal identifizieren. Was ist Gottes Wille in dem? Worauf können wir uns berufen? Auf welche Verheißung können wir uns stellen? Wie wollen wir im Willen Gottes beten, damit das passiert, was Gott eigentlich will in der nächsten Woche oder in dieser Woche? Und dann konkretisiert es wirklich, so wie Jabez, der steht nicht hin und sagt, ja, wenn du willst, und so irgendwie könnte schon klappen oder es wäre eigentlich nett oder so. Nein, weite meine Grenzen, weite unsere Grenzen, Gott. Wir wollen uns nicht mit dem zufrieden geben, was ist. Mach du mehr daraus. In deinem Sinne. Und das könnt ihr auch alle mitnehmen, die ihr dann wieder nach den Ferien im Beruf seid, in der Firma oder im Studium oder mit euren Kindern wieder zu kämpfen habt. Oder. Gott kann das alles sprengen, was für euch so eine Begrenzung ist. Das ist so schön, wie das endet, dieses Gebet des Jabez, so ganz einfach. Und Gott ließ kommen, um was er bat. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool, wenn wir so beten, dass Gott einfach sagen kann, check, passt. Das ist nicht, wenn wir beten, wie wir wollen, sondern wenn wir genau das beten, wie auch Jesus immer wieder gezeigt hat, dass er den Willen des Vaters gesucht hat. Ich kann nichts tun, außer der Vater gibt es mir. Ich will nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Herr, nicht was ich, Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. Wenn wir lernen, wie Jesus, wie Jabez, zu wissen, was Gott will, dann stellen wir uns drauf und dann kann Gott sagen, check. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Das ist die Souveränität. Gott muss uns nicht erhören, aber er will uns erhören. Gott sagt nicht nein zu einem Gebet, das zum Ziel hat, ja zu seiner Herrlichkeit zu sagen. Erforsche Gottes Willen, lebe Gottes Willen, liebe Gottes Willen und stell dich drauf. Und dann wird sich Gott dazustellen, wird seine Hand mit dir sein, über dir sein. Seine Hand wird das ausführen, was du bittest, weil du um das bittest, was Gottes Herzschlag ist. Dafür wünsche ich euch Gelingen. Ich wünsche euch natürlich auch gutes Wetter und viele Kinder und alles, aber das wünsche ich euch am allermeisten, dass ihr Gottes Herzschlag rausfindet und euch draufstellt, damit Gott Ja sagen kann zu euren Gebeten. Amen. Lasst mich beten für euch. Herr, ich möchte beten für die ganzen Christen hier in Steinen, aus welcher Gemeinde sie auch immer kommen, die in der nächsten Woche wirklich Gas geben wollen für dich. Ich bete darum, Herr Jesus, dass du sie ausrüstest mit allem, was sie brauchen, dass deine Hand mit ihnen ist, dass du es gibst, Herr, dass sie alles identifizieren, was vielleicht sie selber meint, sich selber groß machen möchte, deine eigene Herrlichkeit sucht, dass sie es weglassen können und dass sie wirklich auch identifizieren, was du willst, Herr, was deine Ziele sind in der nächsten Woche und dass sie darum auf die Knie gehen und bitten und flehen. Und Herr, ich bete darum, dass du es kommen lässt, dass deine Hand mit uns ist in der nächsten Woche, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt, dass du groß gemacht wirst in den Herzen der Kinder und der Eltern. Schenk dazu Gnade, Jesus. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.